Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium und wir sind angekommen in Markus 10. Und ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen, die Textstelle, die wir schon letzte Woche betrachtet haben, Markus 10, die Verse 1 bis 12. Denn wie angekündigt, ist diese Predigt über diesen Text in zwei Teile geteilt und heute machen wir den zweiten Teil dieser Predigt. Das Thema ist, wie letzte Woche, die Ehe und Gottes besondere Vision der Ehe. Nicht nur die Frage nach Ehescheidung, sondern was sich Positives dahinter verbirgt, hinter dem, was Gott für Ehe gedacht hat. Lass uns gemeinsam lesen Gottes unfehlbares und heiliges Wort. Ich lese die Verse 1 bis 12. Und er brach von dort auf und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Der Titel dieser Predigt lautet Die Ehe oder Der Kreuzesweg beginnt daheim. Der Kreuzesweg beginnt daheim. Wisst ihr, wir steuern vielleicht gerade auf einen neuen Corona-Lockdown zu. Wer weiß schon, was der November oder der Dezember bringt. Und bevor Corona das erste Mal zu einem Lockdown geführt hat im Februar, gab es einige Journalisten, die damals noch so ein bisschen mit einem Lächeln im Gesicht wahrscheinlich darüber geschrieben haben, dass jetzt, wo die Familien mehr zu Hause sind, es vielleicht zu einem Babyboom in Deutschland kommt. Denn die Familien sind zusammen, enger zusammen, das führt doch zu mehr Einigkeit, das führt doch zu mehr Gemeinschaft und Zeit zu zweit. Rückblickend können wir jetzt diese These überprüfen. Nein, es kommt wahrscheinlich nicht zu einem Babyboom, aber dafür hat etwas anderes geboomt. Das Meinungsforschungsinstitut CIVEY erhob in einer repräsentativen Umfrage, dass sich die Scheidungsrate im Frühjahr nach dem verpflichtenden Trennungsjahr wahrscheinlich verfünffachen wird. Nicht Babys haben geboomt, nicht mehr Einigkeit in Ehe, sondern die größere Nähe hat dazu geführt, dass Männer und Frauen gesagt haben, mir reicht's. Ich lasse mich scheiden. Das heutige Thema, nämlich das Thema der Ehescheidung, das wir beim letzten Mal schon betrachtet haben, ist ein unglaublich aktuelles und gerade auch unter uns sind viele Familien, viele Ehepaare, viele von euch jungen Kindern, die vielleicht einmal auch die Ehe vor sich haben oder drüber nachdenken. Ich weiß, in meiner Familie wird immer ganz fleißig drüber nachgedacht, wen die kleinen Fünfjährigen alles heiraten wollen. Sagen wir, ah, den hätte ich halt gern geheiratet und den würde ich gerne heiraten. Heute hört gut zu. Denn heute erfahrt ihr, was Ehe bedeutet. Beim letzten Mal hatten wir bereits über einige Texte zur Ehe gesprochen und ich möchte einen ganz kurzen Rückblick halten, um diese beiden Predigten miteinander zu verbinden. Das eine, was wir uns angeschaut hatten, ist, wo die Ehe herkommt und wie sie in einer gefallenen Welt funktioniert. Die Beziehung von Mann und Frau, lasen wir in 1. Mose 3, Vers 16, ist belastet seit dem Sündenfall. Denn die Frau ringt mit ihrem Verlangen danach, über den Mann Kontrolle auszuüben und der Mann ist als Herrscher über sie eingesetzt. Es ist quasi ein Geschenk, was Menschen erhalten haben von Gott, aber es ist ein zerbrochenes Geschenk, genauso wie die Geburt eines Kindes mit Schmerzen einhergeht, so geht die Ehe einher mit dem Machtkampf der Geschlechter. Das war das eine, was wir betrachtet hatten. Das zweite, was wir betrachtet hatten, war, wie sich dieser Machtkampf in Jesu Zeit entschieden hat. Wir sind in Maleachi 2 gewesen und haben dort gelesen, dass nach dem Exil im Volk Israel eine ganz schlimme Praxis eingesetzt hat, was die Ehe anging. Und zwar das legere Entlassen von Frauen. Sie wurden entlassen, um neue zu heiraten. Damals waren es vor allem Mischehen. Aber diese Praxis setzte sich über Jahrhunderte fort bis in Jesu Zeit hinein. Die Männer hatten den Machtkampf der Geschlechter, der seit 1. Mose 3,16 tobt, für sich entschieden. Sie behandelten ihre Frauen wie Gebrauchsgegenstände. Selbst die Priester, an die Maleachi schreibt, waren ganz vorne dabei in dieser schlimmen Sünde. Und Gott sagt, ich habe nicht nur was gegen Fremdheirat, fremde Frauen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Ich habe nicht nur was gegen Männertyrannei, ich habe etwas gegen Ehescheidung. Ich hasse Ehescheidung und wir haben betrachtet, wie hoch er den Bund der Ehe setzt, nämlich so wie den Bund mit Levi, den Bund mit Israels Priestertum. Und als drittes hatten wir den Kontext unserer Stelle betrachtet in Markus 9 und 10. Und ich bitte euch jetzt nochmal einen Blick in die Bibel zu werfen, damit ihr diese Klammer wirklich seht. Zwischen der zweiten und dritten Ankündigung von Jesu Tod, also zwischen Markus 9, Vers 30 und Markus 10, Vers 32, befindet sich die Anwendung dessen, was es heißt, dass der Christus leiden wird. Die Anwendung dessen finden wir in Markus 9, 33 bis 50, nämlich, wer der Erste sein will, der soll der Diener aller sein. Wie Jesus kam, sich nicht bedienen zu lassen, so sollen seine Jünger dienen. Markus 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Dieses Thema spinnt Markus fort bis Kapitel 10, Vers 31, wo Jesus sagt, aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Und wir hatten betrachtet, dass dazwischen drei Dinge passieren, nämlich Frauen, die die Letzten waren in der Gesellschaft damals, werden erhöht von Jesus, dass er sagt, Männer, ihr könnt euch nicht einfach von ihnen scheiden lassen, sie sind keine Gebrauchsgegenstände. Das zweite ist die Kinder, die in der Gesellschaft schlecht angesehen werden, auch sie waren Letzte, auch sie erhöht er, segnet sie, lässt sie herzukommen. Aber der reiche Jüngling, einer der Obersten, einer der Ersten der Gesellschaft, der geht am Ende betrübt davon, als einer der Letzten, ja, die nicht mehr in das Reich Gottes hineinkommen. Also dieses Thema von Erster sein, Letzter sein, von andere zu Ersten machen, die Letzte sind, das hatten wir uns angeschaut. Und ich möchte noch einmal die Anwendung dessen heute noch einmal betonen. Und die Anwendung dieses Prinzips, des Kontexts, in dem diese Ehescheidungsdebatte steht, ist mehr als eine theologische Frage. Wenn wir diesen Text darauf reduzieren zu sagen, okay, jetzt gehen wir raus und sagen, Gott hasst die Ehescheidung, Gott will nicht, dass wir Ehen scheiden, er will, dass wir treu sind unserem Ehepartner durch dick und dünn, bis dass der Tod uns scheidet, dann haben wir nur die Hälfte verstanden. Die andere Hälfte ist, dass hier Jesus eine Lehre bringt für seine Jünger, die sie schockiert. In Matthäus 19 sagen die Jünger, wenn es so steht, wenn ein Mann solche Pflichten gegenüber seiner Frau hat, wenn er verpflichtet ist, seiner Frau, sowas, solche Treue entgegenzubringen, dann ist es nicht gut zu heiraten. Das ist ihr klares Fazit. Sie wissen ganz genau, auf was Jesus abzielt. Der zweite Punkt dieser Textstelle im Kontext des Ganzen, der Lehre von der Demut und des Dienens ist, der Kreuzesweg, der Weg eines Dieners beginnt daheim in den eigenen vier Wänden. Nicht umsonst stellt Jesus in Markus 9, Vers 37 ein Kind in ihre Mitte und nimmt das als Anwendung für seine Lehre von der Demut. Davon, was es heißt, Letzter zu sein, Diener zu sein, nämlich solch ein Kind in die Mitte zu stellen. Und das beginnt für dich, wenn du verheiratet bist, im Umgang mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann. Und das ist keinesfalls ein Widerspruch dazu, dass Männer leiten sollen und Frauen, die Gehilfen sind des Mannes, sondern Jesus selbst hat in Johannes seinen Jüngern die Füße gewaschen und gesagt, ich als Meister tue das als Beispiel für euch. Deswegen lasst uns auf jeden Fall die Anwendung dessen, was wir in der letzten Predigt gehört haben, ernst nehmen. Nämlich, wie können wir unserem Ehepartner ein Diener sein, solch ein Diener, der andere vor sich setzt, der anderen die Füße wäscht, der ihre Bedürfnisse wahrnimmt. Wie können wir im Alltag so solche Ehemänner und natürlich auch Ehefrauen sein? Aber lasst uns heute in der Anwendung und der Betrachtung des Textes fortfahren. Und wir haben aufgehört im Prinzip bei den Versen 3 bis 5, aber da machen wir heute weiter. Jesus ist aufgebrochen nach Jerusalem. Er zieht nicht auf direktem Weg durch Samaria, sondern er zieht durch das Gebiet jenseits des Jordans. Und dort konfrontieren ihn die Pharisäer mit dieser Fangfrage: Was denkst du eigentlich von dem Thema Ehescheidung? Und das ist eine Fangfrage deswegen, weil einerseits das Volk natürlich seine Lehre ablehnen wird, seine harte Lehre, dass ein Mann nicht einfach seine Frau entlassen wird. Sie wollen, dass er sich unpopulär macht, und sie spekulieren wahrscheinlich auch darauf, dass er, wie auch Johannes der Täufer, an der Scheidungsfrage seinen Kopf verliert. Aber lasst uns noch einmal die Verse 3 bis 5 lesen, denn darin geht es um die Scheidungskultur seiner Zeit, um die Frage, wie war Ehescheidung im alten Bund geregelt? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Jesus kontert ihre Frage mit einer Frage, nämlich: Was hat euch Mose geboten? Und diese Frage ist sehr interessant, denn über Ehescheidung sagt das Gesetz des Mose an einigen Stellen etwas. Und das wissen die Pharisäer auch sehr gut. In Johannes Kapitel 8 bringen sie nämlich eine Ehebrecherin zu Jesus und sie sagen zu ihm in Vers 4: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Und jetzt hört zu: Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was nun sagst du? Tatsächlich sagt das Gesetz des Mose in 3. Mose 20, Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Das ist, was Mose geboten hatte. Ehebruch ist so eine schlimme Sünde, dass die Strafe darauf der Tod ist. Das ist das, was Mose geboten hat. Aber interessanterweise kommen die Pharisäer nicht mit diesem Gebot, nicht mit 3. Mose, nicht mit so schlimm ist Ehebruch, sondern sie beziehen sich auf eine ganz andere Textstelle. Jesus fragt, was hat Mose geboten? Sie antworten, Mose hat erlaubt. Sie beziehen sich nämlich auf 5. Mose 24 und ich möchte mit euch diese Textstelle zusammen lesen, damit wir sie besser verstehen und einordnen können, denn diese Textstelle spielt zur Zeit Jesu eine unglaublich große Rolle. Man könnte sagen, sie ist so etwas wie ein Streitpunkt, ein theologischer Streitpunkt, an dem sich seine Zeit abgearbeitet hat. 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, und sie verlässt dann sein Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes, aber der andere Mann verschmäht sie und schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmals zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Greuel vor dem Herrn. Und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Was Mose hier regelt, ist, wenn ein Mann eine Frau entlässt und er schreibt ihr einen Scheidebrief, dann kann sie nicht, wenn sie bei einem anderen auch entlassen wurde, wieder von diesem ersten Mann zurückgenommen wurden. Ausleger sind sich nicht ganz sicher, was der Hintergrund dieses Gebotes ist. Es könnte sein zum Beispiel, dass die Frau eine Mitgift gebracht hat. Also dass es so eine Art Trick war in dieser Zeit, seine Frau zu entlassen und sie dann später wieder zu heiraten, um doppelte Mitgift zu kriegen. Es gibt die Theorie, dass Männer teilweise Frauen entlassen haben für eine Nacht, ja, wenn ihr wisst, was ich meine, um sie danach wieder zu heiraten und das zu einem Gewerbe gemacht haben. Eine andere Ansicht ist, dass es zu dieser Zeit eine Ehepraxis gab, die sich im Kodex Hammurabi, einem alten mesopotamischen Gesetzestext findet. Und diese Praxis besagt, der erste Mann, der eine Frau heiratet, sie aber entlässt, kann sie jederzeit zurückfordern. Und diese Praxis würde bedeuten, dass Männer Frauen einfach entlassen haben wie ein Stück Vieh. Denn wenn sie mir wieder gefällt, kann ich sie zurückholen. Oder wenn es mit der neuen Frau nichts wird, kann ich sie jederzeit wieder zurückholen. Was auf jeden Fall in diesem Gesetz des Mose hier an dieser Stelle geregelt ist, eine Entlassung durch einen Mann ist eine finale Entscheidung. Wenn ein Mann eine Frau entlässt, dann war's das. Und das Zweite ist, es gibt keine einfach mal so nebenbei, legere, ich schicke dich aus dem Haus. Wenn du das tust, dann musst du es dokumentieren. Viele Dinge, die dort geregelt sind, sind einerseits zur Reinheit des Volkes Israel, aber auch ganz deutlich zum Schutz der Frau und zum Vorbeugen einer Praxis, die Überhand genommen hatte, nämlich dass Männer ihre Frauen einfach entlassen haben, wie es ihnen gefiel. Und das sagt Jesus auch in Vers 5. Wegen der Härte eures Herzens gebot euch Mose genau das, um eure Bosheit einzudämmen und irgendwie in diese schlimme Scheidungspraxis, die ihr gehabt habt, irgendwie noch eine Regel und einen Schutz zu bringen für die Frauen und für das Volk Israel. Heutzutage könnte man diese Textstelle vergleichen vielleicht mit Römer 13. Römer 13 ist eine Passage, wo es darum geht, wie der Staat dem Staat zu gehorchen ist. Und heute gerade während Corona gibt es eine große Kontroverse. John MacArthur sagt, wir machen weiter Gottesdienste, egal was der Staat sagt. Andere halten dagegen, nein, schau mal Römer 13, man muss dem Staat gehorchen. Diese Passage ist debattiert. Sie ist in der theologischen Diskussion unserer Zeit. 5. Mose 24 war es zur Zeit Jesu. Es gab einen Rabbi namens Hillel. Dieser Rabbi hat gesagt, 5. Mose 24 zeigt, ein Mann kann seine Frau aus jedem Grund entlassen. Dort steht, wenn sie nicht Gnade findet in seinen Augen. Gut, er findet nicht Gnade aus seinen Augen. Das kann zum Beispiel sein, weil sie sein Essen anbrennt, weil sie zu laut spricht, weil seine Mutter beleidigt. Ich habe euch beim letzten Mal davon erzählt. Aus jedem Grund. Matthäus 19, die Parallelstelle zu Markus 10, berichtet, dass die Pharisäer fragen, ist es einem Mann erlaubt, aus jedem Grund oder aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Das war die Diskussion der Zeit. Kann ein Mann aus jedem Grund, aus irgendeinem Grund, seine Frau entlassen? Dagegen gab es die Minderheitenmeinung des Rabbis Shimei, der gesagt hat, nur wegen Ehebruch darf man seine Frau entlassen. Und zu dieser Debatte, zu dieser kontroversen Debatte seiner Zeit, nimmt Jesus nun Stellung. Und das, was er sagt, ist interessant, weil es einen Lichtblick gibt auf Jesu Verständnis vom alten Bund. Jesus sagt, Mose hat diese Regeln eingeführt, um eure Bosheit in Schach zu halten. Um Frauen wenigstens noch etwas vor Männern zu schützen, um dieser schlimmen Scheidungspraxis einen Riegel vorzuschieben. Aber diese Regeln waren nicht das Ideal, sondern sie waren ein Notnagel. Die Reformatoren unterschieden drei Gebrauchsweisen des Gesetzes. Jesus sagt, und die erste Gebrauchsweise des Gesetzes war, zu sagen, das Gesetz, das mosaische Gesetz ist dazu da, um die Bosheit in der Welt in Schach zu halten. Es geht nicht um Bekehrung, geht nicht um Errettung oder um Gottes Ideal, sondern die Bosheit der Welt im Schach zu halten. Und das sagt Jesus hier. Es ging darum, nicht um das Ideal. Das Ideal werde ich euch gleich sagen, was Gottes Idee war von der Ehe. Es geht darum, eure Bosheit im Schach zu halten. Es war eine Zwangsjacke für Verrückte. Das hat ein Ausleger so gesagt. Eine Zwangsjacke für Verrückte waren diese Regelungen für euch. Aber was ist nun Gottes Ideal? Das ist die Debatte der Zeit. Das ist 5. Mose 24. Und Jesus sagt, ihr seid vollkommen vorbeigegangen an dem, was Gott mit Ehe bezweckt hat. Und er entwickelt daraufhin sein Ideal, das Ideal Gottes. Wie sieht Gott eigentlich die Ehe in den Versen 6 bis 9? Lasst sie uns als nächstes lesen. Gottes Ideal der Schöpfung, der Ehe. Am Anfang der Schöpfung aber, sagt Jesus, hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Markus Kapitel 3, da ging es um den Streit um den Sabbat. Und wie beim Sabbat, bei der Sabbatfrage, geht Jesus zurück zur Schöpfung, um das wiederherzustellen, was das abgefallene Judentum inzwischen verdreht hatte von Gottes Idee. Der Sabbat, sagt Jesus, war bei der Schöpfung um des Menschen willen gemacht worden. Und deswegen sitzen wir heute hier, weil der Sabbat um des Menschen willen gemacht wurde, der Tag des Herrn, wie wir ihn feiern. Und bei der Ehe tut er das Gleiche. Er geht zurück zur Schöpfung. Beides wurde nämlich vom abgefallenen Judentum vollkommen verformt, der geradezu ins Gegenteil verkehrt. Der Sabbat war eine Last und Bürde und die Ehe war eine Lebensabschnittspartnerschaft geworden, noch schlimmer noch als heute. Und ich möchte in 4 Punkten deutlich machen, was Jesu Vision, welche Vision Jesus hier von Ehe entwickelt. Bevor ich aber zu den 4 Punkten komme, möchte ich ganz kurz einen Mini-Exkurs machen, weil ich diesen Vers in Markus 10, Vers 6 so unglaublich wichtig finde, zu einer ganz, ganz anderen Frage und erlaubt mir, dass ich kurz auf diese ganz andere Frage eingehe. Heute sind sich viele Theologen, viele Christen unsicher, wie sie 1. Mose 1 bis 3 zu verstehen haben. Es gibt ungeheuer viele Theorien über den Anfang der Welt. Ist 1. Mose 1 ganz was anderes, was 1. Mose 2 erzählt? Sind zwischen den einzelnen Schöpfungstagen Millionen von Jahren? Ist das Ganze nur ein poetisches Lied, das eigentlich gar nichts aussagt, sondern Gott hat irgendwie alles durch Evolution geschaffen oder sonst etwas? Dieser Vers ist ein unglaublich wichtiger Vers in dieser Debatte, denn er zeigt, wie Jesus 1. Mose 1 bis 3 versteht. Jesus sagt, am Anfang der Schöpfung hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Jesus sagt, die Schöpfung des Menschen geschah am Anfang der Schöpfung, nicht Millionen Jahre später. Der Anfang ist 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und in 1. Mose Kapitel 2 schafft Gott den Menschen. Und Jesus verbindet diese beiden Kapitel zu einem Ereignis am Anfang der Schöpfung. Von es werde Licht bis zum Erschaffung des Menschen, vom ersten Tag bis zum sechsten Tag, am Anfang ein Event, ein Ereignis. Und er zitiert Mose als einen authentischen Bericht dessen, was Gott gesagt hat. Ich finde diese Textstelle für diese Frage so relevant, dass ich mir erlaube, das hier einfach einzuschieben. Und weil es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir 1. Mose 1 bis 3 richtig verstehen, das zeigt uns Jesus auch hier. Wenn wir das nicht richtig verstehen, haben wir für viele lebenspraktische Fragen keine Ahnung. Also gut, zurück zum Thema Ehe. Was sind die 4 Punkte, die Jesus hier entwickelt, oder die 4 Punkte, die ich daraus ziehen möchte? Der erste Punkt ist, die Ehe ist sehr gut. Vers 6. Am Anfang schuf Gott, am Anfang der Schöpfung aber, hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Die Ehe wurde im Paradies erschaffen. Sie besitzt den Adel jener Tage, in denen Sünde nicht auf der Erde war. Viele Kulturen haben ihre eigene Idee, was Ehe angeht. Aber Gottes Idee, Gottes Erfindung ist so alt, dass sie weit vor dem mosaischen Gesetz beginnt. Sie ist eine Schöpfungsordinanz. Sie ist Teil einer Welt, die Gott sehr gut nannte. Der Staat zum Beispiel ist eine Erfindung Gottes, die auch ein Geschenk Gottes an die Menschen ist. Das sagt Römer 13, der Staat ist die Dienerin. Aber der Staat ist eine Erfindung einer gefallenen Welt. Der Staat ist da, Bosheit einzudämmen, dass es nicht so schlimm wird auf Erden. Er soll Sünde klein machen. Er ist ein Zugeständnis, aber kein Ideal. Im Paradies gibt es keinen Staat. Aber im Paradies gab es die Ehe. Die Ehe ist anders. Sie repariert nichts. Sie macht etwas Gutes, nämlich Mann und Frau sein, noch besser. Das ist die Ehe, von der Jesus möchte, dass wir sie zurückerobern. Männer und Frauen mit neuen Herzen, mit Dienerherzen, die bereit sind, Letzte zu Ersten zu machen und die eine Ehe führen, wie sie am Anfang zu Paradieseszeiten gedacht war. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, die Ehe ist nicht nur sehr gut, sondern sie bringt auch die allerhöchsten Pflichten mit sich. Die Ehe bringt die höchsten Pflichten mit sich. Jesus' Kultur hielt die Familie in ganz hohen Ehren. Für die eigenen Eltern da zu sein, war selbstverständlich in einer Zeit, wo es keine gesetzliche Rente gab. Da mussten die Söhne die Eltern versorgen und waren für sie verantwortlich. Jesus erzählt eine Geschichte von einem jungen Mann, der das nicht tat. Ein Sohn, der seinen Vater verlässt, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein absolutes Negativbeispiel, ein horrendes Beispiel. Ein Sohn, der das Erbe des Vaters nimmt und es weggeht, sich nicht um sie kümmert, sondern es einfach verschleudert. Paulus schreibt in einem Brief an Timotheus, da gab es Witwen, die versorgt werden mussten in der Gemeinde und sein Gebot ist, die Kinder dieser Witwen sollen sich um sie kümmern. Und er schreibt an ihn, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. So wichtig waren die Eltern, so wichtig war, sich um seine Eltern zu kümmern. Aber diese hohe Pflicht wird noch von einer anderen Pflicht übertrumpft, nämlich der Ehe. In Vers 7 zitiert Jesus: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Zu heiraten ist ein berechtigter Grund, das fünfte der 10 Gebote zwar nicht zu brechen, aber einzuschränken. Ein Mann sagt, ab jetzt investiere ich meine Kraft und meine Zeit immer noch in meine lieben Eltern, für die bin ich immer noch da, aber meine liebe Frau kommt davor. Mit ihr verbringe ich die meiste Zeit, in sie investiere ich meine meiste Kraft, sie hat meine größte Liebe und das ist okay, das ist gut, das soll so sein. Ihr gegenüber habe ich noch eine höhere Pflicht als euch gegenüber, meine lieben Eltern. Ich hänge an euch, aber an ihr werde ich noch mehr hängen. Die Ehe ist so ein großer, spezieller Bund, so eine große, spezielle Pflicht, dass sie selbst die elterliche Pflicht überragt. Und das hat mit dem dritten Punkt zu tun, was besonders ist an der Ehe. Denn das passiert nicht in einer Familie. Der dritte Grund ist, die Ehe erschafft einen neuen Organismus. Vers 8. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Jesus legt diesen letzten Satz des Zitats aus 1. Mose 2 nochmal aus, denn das ist sein zentrales Argument gegen die Scheidungspraxis seiner Zeit und auch gegen die Scheidungspraxis unserer Zeit. Diese zwei Menschen, sagt er, sind eine neue Einheit und er vergleicht diese Einheit mit einem Leib, mit einem Körper, mit einem Fleisch. Sie waren mal getrennt, aber in der Ehe sind sie nun geheimnisvollerweise untrennbar verwachsen. Ein Fleisch sein, das heißt viel mehr als miteinander schlafen. Das ist nur ein kleines Zeichen des viel tieferen Geheimnisses, das sich in der Dreieinigkeit selbst verbirgt. Am Anfang sagt Gott nämlich, er schafft Menschen nach seinem Bilde. Und überlegt einmal, ein Gott, der eine Einheit in Vielheit ist, schafft einen Menschen, der eine Einheit in Vielheit ist. Diese Einheit in Vielheit in Gott lässt sich nicht auflösen. Man kann Gott den Vater nicht von Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist trennen. Und genauso wenig ist es möglich, diese Vieleinheit der Ehe aufzulösen. Es ist eigentlich eine theologische Unmöglichkeit, eine Perversion dessen, wer Gott ist, eine Perversion seines Bildes, diese Vieleinheit auseinanderzureißen. Das Interessante, wenn man sich diesen Satz anschaut, so sind sie nicht mehr zwei, sie werden ein Fleisch sein, sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, ist, dass die deutsche Übersetzung das Griechische nicht richtig wiedergeben kann. Wörtlich steht dort nämlich, und die beiden werden hin zu einem Fleisch werden. Die Einheit von Mann und Frau stellt Jesus nicht als ein einmaliges Ding dar. Sie heiraten, dann sind sie eins. Sondern sie heiraten und sie werden eins. Sie werden hin zu einem Fleisch. Das griechische eis bezeichnet hinzu, gegen etwas streben, zu etwas hingehen. Sie werden zu einem Fleisch. Eins werden ist der Auftrag der Ehe, den der nicht erfüllt, der sie einfach scheidet. Aber wir müssen uns ehrlich fragen, wie viele Ehen sind vielleicht nicht offiziell geschieden, aber haben diesen Auftrag nicht mehr im Blick? Wie viele Ehen ergeben sich einfach in ein Nebeneinander, statt zu immer größerer Einheit streben zu wollen? Wie viele driften sogar auseinander oder arrangieren sich in einem gewissen Abstand und sagen, gut, mehr wollen wir gar nicht, ansonsten streiten wir uns noch. Gottes Idee ist eine neue Kreatur, ein neuer Organismus, ein neues Fleisch. Punkt Nummer 4 von dem, was Jesus sagt. Die Ehe ist nicht nur sehr gut. Die Ehe bringt nicht nur höhere Pflichten, eine höhere Würde mit sich als die Familie, sondern sie ist auch noch von Gott selbst geschlossen. Vers 9. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott fügt die Ehe zusammen. Es ist Gottes Geschenk an die Menschen, genauso wie Regen, den er und Sonne, die er Bösen und Guten gibt. Es ist ein allgemeines Gnadengeschenk. In Malachi 2, Vers 14 sagt Gott von sich selbst, dass er Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist. Gott nimmt den Ehebruch in Malachi 2 persönlich. Er sagt nicht einfach nur, das ist eine Sünde gegen mein Gesetz. Ich war da. Dies war eine Dreiecksbeziehung, ihr beide und ich. Gott ist persönlich involviert, wenn zwei Menschen die Ehe schließen. Er fügt sie zusammen. Kein Pfarrer, kein Standesbeamter, kein Vater und nicht mal Mann und Frau selbst. Gott hat zusammengefügt. Er ist es. Es ist sein Bund, den er den Menschen geschenkt hat. Sein Bund mit seinen Regeln. Und das ist vollkommen egal, was der Deutsche Bundestag beschließt oder der Europäische Gerichtshof, wie diese Institutionen versuchen, die Ehe zu verdrehen und sagen, Mann und Mann, Frau und Frau, vollkommen egal, lasst euch scheiden, wie ihr wollt, nochmal heiraten, dann ist es immer noch genau das Gleiche. Vollkommen egal. Er ist derjenige, der Ehe definiert, denn er ist derjenige, der Ehen schließt. Zusammenfassend, die Ehe ist eine sehr gute Paradiesidee. Die Ehe bringt höchste Pflichten mit sich. Die Ehe ist ein neuer Organismus und die Ehe gehört Gott. Er schließt sie, er schenkt sie und so sollten wir sie behandeln. Hier ist das Fazit, das Markus zieht. Im Vers 10 kommen die Jünger nach Hause und zu Hause ist immer der Ort, wo die Jünger Fragen stellen zum Tag. Ja, in Markus haben wir das schon oft gesehen. Sie kommen nach Hause und die Jünger fragen: Kannst du uns nochmal erklären, was sollen wir jetzt daraus mitnehmen? Was ist das Fazit aus dem, was du gesagt hast? Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Jesus buchstabiert seinen Jüngern die Anwendung zum Mitschreiben. Wer sich von seinem Ehepartner scheidet, der begeht ein Verbrechen gegen ihn. Und nicht irgendein Verbrechen. Dieses Verbrechen ist Ehebruch, ein todeswürdiges Verbrechen. Steinigung steht auf dieses Verbrechen. Seine Frau zu entlassen, ist keine Kleinigkeit in Gottes Augen. Es ist todeswürdig. Scheidung ist ein Verbrechen am Ehepartner und ein Bruch von Gottes Gesetz. Dass Jesus hier nicht nur von Männern, sondern ausdrücklich auch von Frauen spricht, das ist wirklich bemerkenswert, denn in Jesu Zeit war die Scheidungspraxis eine männliche Sache. Die Pharisäer kommen in Vers 2 zu ihm und fragen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Was anderes gab es gar nicht. Eine Frau konnte sich meistens gar nicht selbst ernähren. Sie konnte nicht für sich selbst sorgen, weil sie keine finanzielle Basis hatte. Sie war vom Mann abhängig. Aber Markus hat diese Doppelwendung sicherlich auch für seine römische Leserschaft mit aufgenommen, wo Frauen häufiger vielleicht auch in Scheidungen involviert waren als in Israel. Aber egal wie es sei, Jesus hat diese Worte gesagt und macht damit deutlich, Männer und Frauen haben dieselben Pflichten für das Einheitsideal von Ehe. Beide sind beteiligt, die Einheit in der Ehe zu wahren und auf sie hinzuarbeiten. Was machen wir nun mit dieser Lehre? Hier ist, was die Jünger dachten. In Matthäus 19,10 sagen sie, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Die Jünger haben begriffen, worum es geht. Gottes Idee für die Ehe ist, dass Mann und Frau verpflichtet sind, das Geschenk, das Gott ihnen gegeben hat, so zu leben, wie er es sich gedacht hat. Und mehr noch, sie haben verstanden, dass Gottes Idee eine Paradiesidee ist, eine Idealidee für eigentlich eine andere Zeit, für einen anderen Ort, eine Welt ohne harte Herzen. Und sie sagen, wenn es so steht, wenn Mann und Frau so verpflichtet sind, einander zu ertragen, in guten wie in schlechten Tagen, dann ist Ehe eigentlich eine Falle. Da geht man rein und nach 10 Jahren stellt man fest, der ist ja blöd, dann kommt man nicht mehr raus. Was ist mit schwierigen Ehepartnern? Was ist mit wirklich harten Konflikten? Was ist mit Lieblosigkeit? Was ist mit Sünde? Die Jünger dachten, so eine Vision von Ehe, das ist kein guter Deal. Das ist grausam vielleicht sogar. Diese Verpflichtung gegeneinander ist vielleicht unverhältnismäßig, ein unerreichbares Ideal oder eine Falle, wie ich schon gesagt habe. Aber die gute Botschaft der Bibel ist, dass Jesus Christus gekommen ist, nicht nur um die Schuld für unsere Sünde am Kreuz zu tragen, er ist noch für mehr gekommen. Er sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie, und damit bist du gemeint, das Leben haben. Aber er fügt noch was hinzu. Und es in Fülle haben. Jesus ist gekommen, als Opferlamm den Tod zu erleiden, den du verdienst. Aber das ist nicht alles. Du sollst nicht einfach nur irgendwie gerade so vom Tod gerettet werden und wie ein gerade Wiederbelebter irgendwie dahin vegetieren und sagen, ah, zum Glück bin ich nicht gestorben. Sondern du sollst ein Leben in Fülle haben. Ein volles Leben, voller Leben. Ein wunderbares Leben. Das ist das Versprechen für die Menschen, die an ihn glauben und sich von ihrem egoistischen Lebensstil abwenden und sich ihm zuwenden. Aber jetzt fragst du, was ist das für ein Leben in Fülle? Meint Jesus damit Häuser und Geld und volle Bankkonten und viele Freunde? Die Antwort ist nein. Jesus starb nicht nur für deine Schuld, das ist der eine Teil der guten Botschaft, aber er versprach dir dieses, jedem, der an mich glaubt, schenke ich das Wertvollste, was es auf der Welt gibt, nämlich meinen Heiligen Geist. Und dieser kommt in dein Leben und der wird in dir ein Wunder tun und etwas dort verändern, in deinem Herz, in deinem inneren Menschen. Wie du denkst, wie du fühlst und wie du begehrst. Hier ist, was Gott an Christen verspricht zu tun, Jeremia 31, Vers 33, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Gott verspricht zu kommen und in dir zu bewirken, was ihm gefällt. In dir das Wollen, das Begehren, das Verstehen und das Tun zu schaffen, dass du tust, was er möchte, auch in Bezug auf die Ehe. Und das ist eine gute Botschaft. Er lässt uns nicht allein mit diesem hohen Ideal. Er lässt uns nicht allein mit unseren Ehen und dem ererbten Fluch, der daran hängt, mit unseren kaputten Beziehungen, mit unseren schwierigen Vergangenheiten, mit unseren persönlichen Sünden und Ängsten und allem, was wir in die Ehe bringen. Wer zu ihm kommt, der kommt, zu dem kommt Gott persönlich und tut ein Wunder, nämlich ein neues Herz, das in der Lage ist, so eine Ehe zu leben, da hineinzuwachsen. Ein Herz, das vergeben kann, wo eigentlich keine Vergebung möglich scheint. Und ein Herz, das lieben kann, wo eigentlich nur Lieblosigkeit regiert. In Vers 5 sagt Jesus, wegen der Härte eures Herzens, wegen der Härte eures Herzens habt ihr eine Scheidungskultur gelebt, habt in irgendwelchen Scheidungsregeln gelebt, die irgendwie noch eure Bosheit eingedämmt haben, aber ich bin gekommen, dir ein neues Herz zu geben, Beziehung zu heilen und deine Ehe zu heilen. Das ist die gute Botschaft von Jesus Christus. Er ist gekommen, für Sünden zu bezahlen und er ist gekommen, neue Herzen zu schenken. Das Ideal der Ehe wirft noch viele weitere Fragen auf und ich habe in der letzten Predigt angekündigt, dass ich auf diese Fragen noch eingehen werde, aber ich habe sie in Absprache mit den Brüdern auf die Bibelstunde verschoben. Also die Fragen von, was ist denn eigentlich mit Ausnahmen für die Ehescheidung? Was ist denn mit der Ausnahmeklausel in Matthäus 19? Darf man sich doch scheiden lassen unter manchen Bedingungen? Oder was ist mit Wiederheirat? Darf man, wenn man geschieden ist, wieder heiraten? Darf man eine Geschiedene heiraten? Was ist damit? Was ist mit der restlichen Lehre des Neuen Testaments? Und hat sich nicht Gott auch von seinem Volk scheiden lassen? Diese Fragen werden wir in der Bibelstunde dann diese Woche vertiefen. und nicht wie angekündigt hier in der Predigt. Aber für uns ist wichtig, Gott entwirft ein hohes Ideal von Ehe. Ein Ideal, das Scheidung nicht vorsieht. Und überlegt euch, die Leser dieses Evangeliums, die hatten nichts anderes als das, was Jesus dort sagt. Die hatten keine Ausnahmeklausel, kein gar nichts. Für die war einfach klar, Scheidung ist nicht Gottes Wille. Scheidung ist nicht der Wille Gottes. Und das hohe Ideal der Ehe ist verbunden mit einem neuen Herzen, das Jesus gekommen ist, zu schenken. Lasst uns Punkte, die uns bewegen über das, was wir gehört haben, im Gebet vor Gott bringen, und ich werde dann das Gebet hier vorne abschließen.